Im Laufe der letzten 50 Jahre stieg die Jahresproduktion der Landkarten in der ganzen Welt um mehr als das Zehnfache. Unter Ausschluss der von uns nicht übersehbaren kommunistischen Länder beträgt sie heute über 50.000 Einzelkartenblätter, wobei kartografische Buch- und Zeitschriftenabbildungen, nicht publiziertes und Pläne in Maßstäben größer als 1 zu 5.000 nicht mitgezählt sind. Die Druckauflagen pro Karte mögen sich bewegen von etwa 500 Stück pro Karte, vielleicht auch noch weniger, bis zu 7 Millionen pro Karte. All das scheint recht viel zu sein, ist aber recht wenig, ist recht mager, denn trotz solch erstaunlichen Mengen verfügen heute wohl weniger als 5% der Landoberfläche der Erde über topografische Karten in Maßstäben größer als etwa 1 zu 200.000 und von einer Genauigkeit ähnlich etwa derjenigen, und nicht einmal so wie unsere schweizerischen. Solch scheinbarer Gegensatz zwischen absoluter Kartenproduktion und relativen Kartenmenge erklärt sich aus den unermesslich großen Landoberflächen der Erde. Er erklärt sich auch aus der Vielheit heutiger Themen. Das letzte Jahrhundert brachte vermessungstechnisch aufgenommene Karten in Maßstäben 1 zu 100.000 oder größer erst einigen der höher entwickelten europäischen Länder. Ferner Teilen ihrer Kolonien und überdies manchen Städten und Meereshäfen anderer Regionen. Aufgabe unseres Jahrhunderts ist es, die kartografische Erschließung auf die gesamte Erdoberfläche und gar noch auf den Mond auszudehnen. In zahllosen Fällen geht es heute nicht mehr nur um topografische Kartierungen, sondern auch um die Aufnahme thematischer Karten verschiedenster Inhalte. Für unerschlossene Länder bieten die Luftfotos und alle ihre Umformungen und Spezialarten nützliche Vorläufer und Ersatzprodukte der topografischen Karten. Aber auch bei uns bieten sie sich an als unentbehrliche, inhaltsreiche Ergänzungen und als Forschungsquellen. Die Schweiz steht im internationalen Landkartenwettstreit mit in vorderster Front. Sie alle, meine Damen und Herren, kennen unsere heutigen Landeskarten. Sie haben ja den Katalog da vor sich auf dem Tisch. Sie kennen das Planwerk der Grundbuchvermessung, die Autostraßenkarten privater Verleger, die Schulkartenwerke, die verschiedenen Spezialatlanten wie Sprachatlanten, Volkskundeatlanten, Geschichtsatlanten, regionale Planungsatlanten, heute immer wichtiger und immer mehr. Alles Werke aus jüngster Zeit. Und Sie kennen, so hoffe ich, unseren an der ETH unter meiner Leitung bearbeiteten, von der Landestopographie herausgegebenen und reproduzierten und herausgegebenen geografisch-thematischen Atlas der Schweiz. Wer ihn nicht kennt, der Stähle weinen sich aus unserem Bund. Sie kennen auch die Neuerungen auf den Gebieten der Röplertechnik, der Automation und so weiter. Und einige von Ihnen erlebten den Aufstieg der Kartografielehre von einem Edelhandwerk des Präzisionszeichners zu einem wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrgebiet. Seit einiger Zeit bestehen an verschiedenen technischen Hochschulen und Universitäten neu geschaffene Lehrstühle und Institute für Kartografie. Es darf aber hervorgehoben werden, dass es unsere ETH in Zürich war, die hierin allen ausländischen Hochschulen vorangegangen ist. In vielen Ländern, so auch in der Schweiz, wurden Fachgesellschaften zur Pflege der Kartografie ins Leben gerufen. Im Jahre 1929 gründeten wir in Bern eine internationale kartografische Vereinigung, die International Cartographic Association. Sie umfasst heute die Fachorganisationen aller wichtigen Staaten der Erde, von Japan bis Amerika und vom Nordkap bis zu Südafrika. Im Weiteren gründeten wir im Jahre 1960 ein internationales Jahrbuch für Kartografie. Es wird von den Amerikanern, Japanern, Australnegern und Buschmännern eifrig studiert. Über solche Entwicklungen, meine Damen und Herren, sollte ich Ihnen nun in 30 Minuten berichten. Ich schrieb daher vor 14 Tagen hierüber für Sie, meine Damen und Herren, einen sehr schönen Vortrag von 5 bis 6 Stunden Rededauer. Vorsichtshalber bat ich dann meine Frau, meine Epistel mal zu lesen. Nach 10 Minuten schmiss sie mir den Papierhaufen an den Kopf und sie schrie: Das ist ja alles dummes Gefasel, das ist todlangweilig, das ist der reine Aufzählerei, das alles wissen deine Zuhörer in Luzern viel besser als du selber. Und die hübschen Damen aber, die in Luzern dabei sitzen müssen, die du so gerne anschaust, die werden ja alle davonlaufen. Schmerzgepeinigt zerriss ich hierauf die für sie so schön präparierte Sonntagspredigt. Ich hielt seelische Einkehr, ich vertiefte mich nochmals in das Luzerner Tagungsprogramm und ich stieß dort nicht nur auf Nüdeli in Butter, sondern auf der Titelseite auf das erlösende Wort Erlebtes. Streichen wir also die Geschichte und das Überlieferte. Es steht ja alles zu lesen in den Büchern und im neuen Landestopographie-Katalog. Erlebt freilich habe ich allerlei während der 50 Jahre seit meinem Polydiplom. Vielleicht wird es mir mit Hilfe einiger Diapositive gelingen, eine kleine Auslese aus dem Dunkel vergangener Tage ins Lampenlicht, nicht ins Rampenlicht, ins Lampenlicht des Projektionsapparates zu rücken. Und jetzt. Kann es losgehen. Bitte reklamieren Sie immer, wenn das Bild nicht scharf ist. Ich sehe es von hier nicht so gut. Ein erstes Bild. Die Granitstöcke des Cengalo und des Badile im Bergell. Warum, meine Herren, haben wir die Topographie und die Kartographie zu unserer Lebensaufgabe erwählt? Die Schönheit, das Außergewöhnliche unserer Bergwelt, der Landschaftsaspekte überhaupt, haben uns in ihren Bann gezogen. Solches Nachbilden, solches genau Nachbilden, im Bild und in der Karte, solches mit unseren Mitteln und Kräften ergründen, dies war unser allerhöchstes Ziel. Wir alle, Geodäten, Topographen, Fotogrammeter und Kartographen, vereinigen uns in solch gemeinsamem Streben. Das Bild ist leider dunkel, es gibt kein helleres. Nach einiger Zeit können Sie es vielleicht dann doch entdecken, was da drauf ist. Ich gehe über zum Thema unsere Väter und Brüder. Wer kennt ihn noch, den alten Herrn? Das ist der Glarner Fridolin, Professor Fridolin Becker, mein Lehrer und Vorgänger an der ETH in Zürich. Er starb 1922. Becker war ein hervorragender Topograf und Landkartenkünstler, ein kleiner, äußerlich und geistig sehr gepflegt wirkender Mann, ein Philosoph und Prediger. Er war von der Unfehlbarkeit seiner Karten felsenfest überzeugt. Stimmte darin etwas nicht mit der Natur überein, so war nie seine Karte falsch, sondern eben die Natur. In jungen Jahren als Topograf beim Eidgenössischen Topografischen Büro der späteren Landestopographie machte Becker Aufnahmen für den Siegfried-Atlas. Seine mustergültigen Darstellungen der Karrenfelder, da die Karrenfelder zwischen Braunwald und Murtatal, trugen ihm den Beinamen Karrebecker ein. Becker zählte zusammen mit Rudolf Leutzinger, mit Xaver Imfeld und dem alten Hermann Kümmerli zu den Pionieren der schattenplastischen Reliefschummerung der Karten. Hier in diesem Bild ein Teilstück, das Klöntal, Glärnisch, seiner Reliefkarte 1 zu 50.000 des Kantons Glarus vom Jahre 1888. Eine Karte, die damals größtes Aufsehen erregt hat. Wir schreiten fort in der Betrachtung unserer geistigen Väter und wir gehen über zur Bespiegelung unseres eigenen Ichs. Diese zwei stehen hier vor einem sehr schwierigen Problem. Wir suchen nämlich den verloren gegangenen Zehntelsmillimeter. Wie Sie sehen, auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar. Und es ist da schwarz. Und rechts, der Bächlin. Also der Mann rechts, das ist der Fridolin der Zweite. Es ist Bächlin als blutjunger Professor. Ein Bild etwa aus dem Jahre 1922. Aus solch gemeinsamer Betrachtung zufälliger und grober Fehler erwuchs uns eine die Jahrzehnte überdauernde Freundschaft. Aus dem stillen Denker entwickelt sich im Laufe der Jahre, wie Sie hier sehen, der Generalissimus der schweizerischen Geodäsie. Das ist unser Bächlin, wie wir alle, wie auch Sie alle ihn kannten, so wie er unzählige Male kraftvoll vor uns stand. Feldherr der Eidgenossen in der Schlacht bei Nevels. Hier nun das berühmte Bild, das Max Brenneisen seinerzeit während des Kollegs aufgenommen hatte. Bächlin im Zenit seines Lebens. Vier Wandtafeln reichen nicht aus für eine einzige seiner Formeln. Er schrieb die Fortsetzung auf die Wandtapete, wo sie sich unseren Blicken auf ewig entzog. Fritz Bächlin hielt nicht viel auf Poesie. Goethe zum Beispiel war gar nicht sein Freund. In solch ekstatischen Augenblicken aber entfuhr ihm jeweils trotzdem das poetische Wort: Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Und schon nähern wir uns der Gegenwart. Hier die beiden geodätischen Zwillinge, Fritz und Ferdinand. Von meinem lieben Fritz Kobold und seinem Schatten, dem Ferdinand Schorp, gäbe es vielleicht auch einige Geschichten zu erzählen. Doch verstünden dies die Herren Flottrin und Landolt viel besser als ich. Schorp übertraf alle seine Zeitgenossen im Aufwickeln der Senkelschnüre. Übrigens, Folgendes sei ihnen nicht verschwiegen. Einst in einem Vermessungskurs in Klosters erzählte mir Ferdinand Schorp Folgendes. Sie, Herr Professor, deshalb Norweger täte, deshalb Student, wissen Sie, deshalb Bubi, ist zu mir gekommen und hat mir erzählt. Der Norweger ist zum Schorp und hat dem Schorp erzählt, ich gehe den Professor verklagen. Und habe gesagt, habe nicht gedacht, dass Herr Professor Kobold kommt in kurze Hose, wenn ich liege mit schönen Mädchen im Gras. Vermessungskursorgen. Hier nun sehen Sie Professor Kobold in voller Aktion im Vermessungskurs 53 auf dem Flumser Berg. Hätte der Ferdinand, ich meine nicht den Ferdinand Schorp, sondern der Ferdinand Hodler, dieses Bild rassiger Heldenfiguren einmal gesehen, hätte er sie sicherlich in fünffacher Lebensgröße ans Schweizerische Landesmuseum gemalt. Fritz Kobold ist, was alle wissen, ein hervorragender Geodät. Er ist aber, was nur sehr wenige wissen, auch ein hervorragender Sänger. Im Kurs auf dem Flungseberg hatte er und ich im Hotel unser Zimmer im gleichen Stockwerk und auf derselben Gebäudeseite. Jeden Morgen um 5 Uhr erfreuten wir die Welt, indem wir sehr schön und sehr laut miteinander zum Fenster hinaus »Großer Gott, will loben dich« brüllten. Die Polizei hat uns dann freilich mit Gefängnis bedroht, sodass wir die Menschheit nicht mehr länger mit unseren Gesängen beglücken konnten. Von Max Lizeller und von Simon Berschmann besitze ich leider keine solchen Bilder. Gott sei Dank mögen die beiden denken, sonst würde er auch noch so was Blödes von uns erzählen. Nun, meine Damen und Herren, wollen wir das Thema wechseln für den Augenblick und uns einer ernsteren Sache zuwenden. Gebirgstopographie und Reliefbau. Es war um die Jahre 1919, 20 bis etwa 25, die Zeit der ersten Gebirgsaufnahmen 1 zu 10.000, es war ja gestern bereits davon die Rede, diese Aufnahmen der Landestopographie mittels terrestrischer Fotogrammetrie. Solche Aufnahmen waren damals noch recht lückenhaft. Man jagte daher ein Rudel reambulierender Mestisch-Topographen auf allen Alpen herum, um die Lücken zu füllen. Reambulieren ist nicht ganz gleichbedeutend mit randalieren. Reambulare ist lateinisch und heißt noch einmal herumspazieren, wo ein anderer schon einmal herumspaziert war. In jenen Sommern während der Hochschulferien gab Herr Karl Schneider, damals noch Sektionschef für Topographie, auch mir die Möglichkeit zu solch schönen Alpspaziergängen. Ich bin ihm hierfür heute noch dankbar. Ich arbeitete unter anderem im Gebiet des Mürzenstockes, und das hat mich darum ganz besonders interessiert, weil ich kurz vorher aus den gestern erwähnten Aufnahmen aus der Bäckerzeit ein Modell des Mürzenstockes modelliert hatte. Und dieses Modell, das Sie hier an der Wand sehen, das war mein erster Versuch solcher Art. Es ist also der schöne Felsstock des Mürzenstockes von der Westseite her gesehen. Und noch einmal dasselbe Modell, nun von der Ostseite her und naturalistisch farbig bemalt. Eines Tages, als ich hoch oben am Schwarzstöckli, das ist dort ganz links in der Ecke, links oben, mitten in einem heißglühenden, trockenen Karrenfeld arbeitete, erhielt ich den Besuch meines Schwagers. Er hatte eine große Flasche roten Weines von Vilsbach zu mir hinaufgeschleppt. Abends aber, als er halbtot wieder in seinem Hotel anlangte, jammerte er und sprach: Der Edi, das war bekanntlich ich, hat die Flasche genommen und den Wein sofort, ohne abzusetzen, bis zum letzten Tropfen alleine ausgesoffen. Das Modell ist leider ein bisschen schwach im Licht hier, aber hoffentlich mögen Sie es doch erkennen oder wenigstens merken, was ich zeigen möchte. Das Modell des Mürzenstockes wurde dann trotzdem während Jahrzehnten zum Schulmodell für Felsdarstellungsübungen unserer jungen Kartografen und Topografenschüler. Und hier in diesem Bilde, da diente viel später dieser Erstling meiner Topographenkunst immer noch als Motiv für Lehrfiguren in meinem Buch über die kartografische Geländedarstellung. Das Bild zeigt ein Beispiel solcher Art. Oben zwei Stereoluftbilder des Mürzenstockgipfels, im Buche so nebeneinander gestellt, dass man sie auch ohne Stereoskop, diejenigen von uns, die schielen können, können also ohne Stereoskop das ohne weiteres plastisch betrachten. Unten links ein entsprechendes Höhenkurvenbild, unten rechts eine entsprechende schattenplastische Felszeichnung. Etwa 15 Jahre später rückte die Schweizerische Landesausstellung, die sogenannte Zürcher Landi, heran. Ich war dort Leiter der Fachgruppe für Vermessung und Karte. Und dieser Anlass gab mir erneut Gelegenheit, mich im alpinen Reliefbau zu versuchen. Der Höhenflug hatte nun aber auch uns arme Felsenkratzer erfasst. Eine der gewaltigsten Felsenkämme der Schweizer Alpen, die Kette Große Windgelle, Großer Ruchen im Kanton Uri, sollte im Großmaßstab 1:2000 aufgebaut werden. Die Landestopographie lieferte die erforderlichen luftfotogrammetrisch aufgenommenen Höhenkurven und die Vermessungsdirektion ließ dazu noch eine große Anzahl Stereo-Fotos aus der Luft aufnehmen. Hier im Bilde sehen Sie nur ein sehr kleines Stück des ganzen Gebildes, die resultierenden Höhenkurven, Ihnen allen so vertraut und entzückend, dieses Gewirre von Linien auf das Papier, wo kein Mensch mehr weiß, was das überhaupt sein soll. Können Sie sich da eine Felswand vorstellen? Und jetzt, die Wand selber, das Bild zeigte nur ein ganz kleines Stück, das Kurvenbild dort aus der Mitte dieses Bildes. Und da kraxelte ich fotografierend und zeichnend und malend tagelang in meinem großartigen Zauberreich herum. Und schließlich meißelte ich dann in meinem Atelier in Erlenbach im Schweiße meines Angesichts das Felsgebirge, das bisher größte, vielleicht auch genaueste Bergmodell, das existiert. Es war eine schwere Arbeit, doch nie fühlte ich mich glücklicher als bei diesem völligen Eindringen in die natürliche Formenwelt. Hier nun in diesem Bilde sehen Sie ein Teilstück, etwa einen Drittel dieses Modells, so wie es sich heute im Alpinen Museum in Bern darbietet. Ich habe diese Gelegenheitsfoto vor nicht langer Zeit mit Tageslichtfilm bei künstlichem Licht aufgenommen, daher der rotbraune Ton. Nehmen Sie, meine Damen und Herren, nun einfach an, das sei Alpenglühen, und dann rufen Sie an. Als das Ding nahezu so weit gediehen war, wie Sie es in diesem Bilde sehen, da kreuzte eines Tages der Herr Zentralpräsident des Schweizerischen Alpenclubs mit einer Landi-Ausstellungskommission bei mir auf. Der Präsident sprach: Wir müssen für die Alpenclub-Ausstellung der Landi einen Berg haben. Bitte, Herr Professor, machen Sie uns einen Berg, ein großer Berg, ein Bergmodell. Ich antwortete: Nein, ich habe keine Zeit dazu. Aber vielleicht genügt Ihnen ein kleines Modell des Sonnigwiechel. Ich hatte nämlich vorher versuchsweise den Sonnigwiechel, das ist auch so ein Felsgebilde im hinteren Etzlital, im Kanton Uri, so ein Gotthard-Granitberg. Hatte ich vorher probeweise modelliert, aber dann nie ganz fertig gemacht. Das war aber nur ein ganz kleines Ding. Ich führte die Herren in meine Waschküche, wo dieses unfertige Modell stand. Hierauf der Herr Präsident: Ist zwar wohl für uns zu klein, aber eben in Gottes Namen. Hierauf öffnete ich die Tür zu meinem Atelier, wo riesengroß die Windgelle den ganzen Raum erfüllte. Die Herren erschraken und der Präsident richtete, nachdem er sich einigermaßen erholt hatte, die folgende denkwürdige Ansprache an mich: Sie sind ein frecher Sieg. Jetzt hat er da so einen großen und uns gibt er so einen kleinen. Später ließ ich mich dann doch noch erweichen. Ich entschloss mich, für den Alpenclub auch einen großen Berg zu machen. Die Wahl fiel auf das Bietschhorn im Wallis. Professor Zeller hat gestern bereits Ihnen geschildert, wie er darum besorgt war. mit einigen Studenten eine terrestrisch-fotogrammetrische Präzisionsaufnahme dieses prachtvollen Granitgipfels zu machen. Ich modellierte hierauf ebenfalls unter Mithilfe von Studenten den Berg. Sitzen ja sogar einige in diesem Saale, die mitgemeißelt hatten. Beide Modelle stehen nun in guter und angepasster Beleuchtung im Schweizerischen Alpinen Museum in Bern und ich lade Sie freundlichst ein, dort gelegentlich mal einen Besuch zu machen. Das Museum ist für Vermessungs- und Landkartenmenschen auch sonst höchst instruktiv. Unter anderem ist dort die ganze Landestopographie des letzten und unseres Jahrhunderts an den Wänden aufgehängt. Eine kleine Episode im Zusammenhang mit der Zürcher Lande möchte ich bei dieser Gelegenheit trotz meiner Zeitknappheit Ihnen nicht vorenthalten. Simon Bertschmann war damals Präsident des Schweizerischen Geometervereins. Nach der Eröffnung der Ausstellung fand eine Generalversammlung dieses Vereines statt. Alles Volk saß bereits dort. In einer Minute sollte Bertschmann die Sitzung eröffnen. Da stürzte er plötzlich auf mich zu. Komm schnell raus in Gang! Wir rannten hinaus, dort flüsterte er mir zu. Los, ich sollte im Namen vom Verein, weil du unsere Ausstellung gemacht hast, zum Dank an unsere Generalversammlung eine silberige Armbanduhr überreichen. Und jetzt habe ich den Keib daheim vergessen. Was machen wir jetzt? Hierauf drückte ich ihm meine eigene Armbanduhr in die Hand. Gib du mir an der Sitzung einfach meine Uhr wieder zurück. So geschah es und niemand ahnte etwas. Und der Herr Vereinspräsident sprach dabei öffentlich noch das folgende feierliche Wort. Das Drückli tue ich dir dann mit der Post schicken. Eine weitere Gruppe, die neuen Landeskarten der eidgenössischen Landestopographie. Wie Sie wissen, wurde im Jahre 1934 das sogenannte Landeskartengesetz in Kraft gesetzt. Seither sind die neuen Landeskarten bis auf einige wenige Blätter durch die Landestopographie fertiggestellt und herausgegeben worden. Sie umfassen stets einheitlich für die ganze Schweiz die topografischen Kartenwerke 1 zu 25.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000. Erst neulich erschien ein erstes der vier Blätter der neuen Karte 1 zu 200.000. Wir wollen auf die Diskussionen, die der Einführung dieses Gesetzes vorangegangen waren, auf jenen recht hitzig geführten siebenjährigen Landeskartenkrieg der Jahre etwa 1926 bis 1933 nun hier nicht zurückkommen. Wir freuen uns, dass wir heute so weit sind. Wir freuen uns besonders über die prachtvolle neue Karte 1 zu 25.000, die nun erstmals auch das Hochgebirge umfasst. Sie bildet das Entzücken aller Bergsteiger und aller Naturwissenschaftler. Unser Lichtbild zeigt den Piz Ela bei Bergün in dieser Karte. Bemerkenswert am neuen Landeskartenwerk der Schweiz ist die gut ausgewogene, folgerichtig aufgebaute Reihe sich ergänzender Maßstäbe. Die Schweiz ist der erste Staat auf der Erde, die über eine solche planmäßig aufgebaute Reihe modernster topografischer Karten verschiedener Maßstäbe verfügt. Die Schweiz ist der erste Staat auf der Erde, der seine neuzeitlichen Kartenwerke bis auf ein paar wenige Blätter bereits fertiggestellt hat. Diese neuen Karten sind sukzessive unter der Leitung der Herren Schneider, dann Bertschmann, dann Huber entstanden. und sie dienen heute verschiedenen ausländischen Staaten als Vorbilder. Die Bayern, die Österreicher, die Italiener, alle sind nach Bern gereist, um dort zu lernen und unsere Karten nachzuahmen. Weniger bekannt dürfte in ihren Kreisen der sogenannte Atlas der Schweiz sein, haben vorhin schon kurz erwähnt. Der Atlas der Schweiz ist das bisher umfassendste thematische Kartenwerk unseres Landes. Er wird insgesamt etwa 95 Tafeln mit etwa 450 Karten mit Kommentaren, Tabellen, Diagrammen und so weiter enthalten. Alles Deutsch, Französisch und zum Teil Italienisch, zum Teil sogar Rätoromanisch. Die Bearbeitung erfolgt unter meiner Leitung in einem kleinen Büro an der ETH in Zürich. Da es sich zum Teil um statistische Karten handelt, soll das Werk später periodisch nachgeführt werden, ähnlich wie es für die topografischen Karten der Fall ist. Dieser Großatlas wird im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates hergestellt. Er öffnet unserer Landestopographie den Weg aus einer speziell geodätisch-topografisch orientierten Kartierungsanstalt zu einem allgemeineren, umfassenderen geografischen Kartenherstellungsinstitut. Ich zeige Ihnen hier nur ein paar ganz wenige Beispiele. Hier das erste, dieses Lichtbild, gibt Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus der kürzlich erschienenen Eiszeitkarte dieses Atlases. Die Rhone und der Aaregletscher überfluteten das Mittelland bis an den Jura-Rand. Nur das Napfgebirge blieb eisfrei und Interlaken lag etwa 900 Meter tief unter dem Eisstrom. Ein zweites Beispiel, das ich leider nicht eingehend diskutieren kann, es gäbe da Thema für eine ganze Stunde, das alles zu besprechen, zeigt die Tagespendler. Etwa ein Viertel aller beschäftigten Menschen unseres Landes sind nämlich Tagespendler. Die Karte zeigt, das heißt also, die Menschen, die nicht in ihrer Wohngemeinde arbeiten, die wohnen zum Beispiel in Erlenbach und arbeiten in Zürich. Die wohnen in Wettingen und arbeiten in Baden und so weiter. Die Karte zeigt quantitativ das tägliche Hin und Her der Berufstätigen zwischen Wohngemeinde und Arbeitsgemeinde. Leider, wie gesagt, kann ich nicht näher darauf eingehen. Wer Näheres darüber wissen will, kaufe den Atlas und lese dort die Kommentare. Hinweisen möchte ich auf die Vielheit der kartografischen Lösungen und Darstellungsformen, thematischer, zum Beispiel statistischer Karten. Ein Buch über diese Dinge habe ich gegenwärtig noch in Arbeit. Hoffentlich kommt es im nächsten Frühjahr bereits heraus. Noch ein zweites Beispiel aus diesem Atlas. Zwei kleine Lokalkärtchen. Der Atlas zeigt nämlich nicht nur Gesamtübersichten über die Schweiz, sondern auch Lupenbilder. Wir gucken uns gewisse besonders interessante Dinge im Detail an. Also Einzellandschaften. Da zum Beispiel ein Teilstück einer Tafel mit historisch überarbeiteten Kleinstädten der Schweiz im Maßstab 1 zu 5000. Übersichtsplanmaßstab. Waldenburg als spätmittelalterliche rostförmige Neugründung zur Sperre der Straße über den Oberen Hauenstein. Bruck, eine frühmittelalterliche Brückenstadt. Und beide Beispiele mögen zeigen, wie ausbaufähig der Übersichtsplan der Grundbuchvermessung in Zukunft sein könnte. In ähnlichen Karten des Atlases zeigen wir Städtegrundrisse farbig aufgeteilt, etwa nach Gebäudecharakter, nach Gebäudehöhe, nach funktionalen Gliederungen, nach den Funktionen der einzelnen Quartiere oder Gebäude, so alles Mögliche. Also unser Übersichtsplan wird in Zukunft ein Basiswerk werden können für Kartierungen der verschiedensten Themen. Zum Abschluss dieser Kartenserie einige Beispiele eigener Karten und eigener Zeichnungen. Dieses Bild, ein Teilstück meiner großen Wallensee-Karte 1 zu 10.000, möge viele von Ihnen, meine lieben Freunde, an Ihre Studentenzeit erinnern, an das Kartografische Institut, wo die Karte heute noch eine große Wand schmückt. Es ist übrigens die Abbildung der Karte jetzt da auf dem Schutzumschlag des soeben gestern Ihnen präsentierten neuen Buches mit abgebildet. Dieser Malversuch wollte nicht eine Karte im strengen Sinne sein, sondern ein grundrissliches Naturgemälde, ein Experiment zur Erprobung unmittelbarer naturalistischer Ausdrucksformen. In den Karten selber tasten wir uns sowohl von der geodätischen, der geografischen, der statistischen als auch von der darstellerischen Seite an unsere Lösungen heran. Und Nutzanwendungen solcher Versuche boten sich mir wiederholt bei der Bearbeitung von Schulkarten. Hier ein Beispiel aus jüngster Zeit. Das Teilstück Murdertal, Pragel, Klöntal, Glärnisch und Glarner Lintal in der neuen, etwa vor Jahresfrist herausgekommenen Schulwandkarte des Kantons Zürich im Maßstab 1 zu 50.000 nach einem Probedruck ohne Beschriftung. Die Karte selber bei besserem Licht dann können Sie sich anschauen. In diesem Saal hängt sie da rechts vorn an der Wand. Wenn wir solche Landschaften in den Karten recht anschaulich darstellen, so machen wir damit auch Reklame für die verborgene Zahlenkunst des Herrn Professor Kobold, der mir immer klagt, deine Sache sieht man halt, von mir sieht man halt nichts. Hier nochmals ein Teilstück dieser Karte, der Vierwaldstätter See, ein Beispiel des endgültigen Druckes mitsamt der Beschriftung. Als Wandkarte ist, wie Sie sehen, das Bild natürlich viel stärker generalisiert, viel stärker zusammengefasst, als es etwa im gleichen Maßstab die topografischen Karten der Landestopographie sein können, die man in erster Linie im Gelände selber benutzen muss. Generalisieren ist sinnvolles Vereinfachen, sinnvolles Auswählen und Weglassen, sinnvolles Hervorheben der Dinge und damit ein Klären der oft unentwirrbaren, allzu dichten grafischen Gefüge. Vor Jahren lautete das Modewort aller Kartografen auf der ganzen Welt nur noch Astralon. Später lautete es Schichtgravur. Heute ist es das Zauberwort Generalisierung und dahinter auch bereits das noch zauberhafte Wort Automation. Die heutige Kartografielehre ist zur Hauptsache eine Generalisierungslehre und die Kartografen sollte man eigentlich als Generalisatoren bezeichnen. Ein weiteres Beispiel ähnlicher Art, damit da der Herr Bachmann auch etwas zu sehen bekommt. Teilstück einer 1970 erschienenen neuen Schulwandkarte der Kantone Beider Basel im Maßstab 1 zu 25.000. Das Bild zeigt die typischen Berg- und Talformen des Solothurner und Basler Kettenjura mit den Längstälern und Querklusen. Die schattenplastische Reliefdarstellung, die sogenannte Schweizer Manier, blieb bis vor etwa 10 Jahren ganz nur auf Karten von Gebirgsländern in großen Maßstäben, etwa solchen von 1 zu 500.000 und größer, beschränkt. Eine Neubearbeitung des Schweizerischen Mittelschulatlas gab mir die erwünschte Gelegenheit, das Verfahren auch für Karten kleiner und kleinster Maßstäbe und für alle Gebiete der Erde zu erproben. Maßstäbe bis zu 1 zu 30 Millionen zum Beispiel. Hier ein Beispiel aus einer Karte des Titicaca-Beckens in den südamerikanischen Anden. Und seither, das kam erstmals alles heraus 1962, und seither hat diese Methode rasch Eingang in Karten und Atlanten vieler Länder gefunden, vor allem bei den Amerikanern. Nun zum Schluss, meine Damen und Herren, möchte ich Sie doch noch durch eine ganz kurze Auswahl, eine kleine Auswahl selbst erstellter Bergskizzen und Aquarelle erfreuen, damit doch endlich auch die Damen einmal etwas zu gucken haben. Jeder Kartograf betätigt sich auch nebenbei etwa als Landschaftsmaler und Landschaftszeichner. Dies schärft unseren Blick für alles Landschaftliche, für alles, was wir dann in unseren Karten in abstrakterer Form darzustellen suchen. Für Felsformen, Formen der Geröllhänge und viel, viel anderes, der Geländefarben, der Schatteneffekte und so weiter. Diese Skizze aus dem Militärdienst am Gotthard zeige ich, um damit auch meinem lieben Oberst Sturznecker eine kleine Freude zu machen. Es ist nämlich die Rossmettlenwand im Urserental. Und solche Skizzen entstanden damals während der Grenzbesetzungsdienste im Zweiten Weltkrieg, als wir dort oben neue Bauplätze für Artilleriefestungen suchten. Und nochmals für Herrn Sturznecker, nochmals aus dem Gotthard. Hier an diesem Granitgrat forschten wir aber nicht nach Artilleriewerken, sondern wir suchten Bergkristalle. Es ist der Rientenstock oberhalb Göschene. Kleine Skizzenbuchblätter auf unseren Wanderungen. Und noch ein Beispiel ähnlicher Art. Nochmals ein Hochalpenkamm, die Fieschrwand, so wie man sie von Grindelwald her sieht. Ich zeige Ihnen diese paar letzten Bilder wirklich nur, damit mir die Damen nicht davonlaufen. Dieses Beispiel zeigt eine andere Zeichnungstechnik. Graues Papier, schwarze Strichzeichnung mit Feder und Dusche, dann grau lavieren mit stark verdünnter Dusche und schließlich das Aufsetzen der Lichter mit weißer Aquarelldeckfarbe. So gelangt man am raschesten zu einer gewissen Bildwirkung. Noch besser geht's je nach Motiv mit Pinsel und Farbe. Hier eine Aquarellskizze, sehr rasch, in einer guten Stunde hinskizziert, die ich vor 2 Jahren bei Sils Baselcia im Oberengadin gemacht hatte. Eine Regenwetterstimmung aus dem Engadin, rasch ins Skizzenbuch gepinselt. Und hier endlich mal ein richtiger Berg. Es ist die Dent Blanche im Wallis, der große Konkurrent des Matterhorns, einer der rassigsten, einer der schönsten Berge unserer Schweizer Alpen, der Alpen überhaupt. Einer der schönsten Berge auf der ganzen Welt. Ob wir solche Berge senkrecht von oben oder aber in der Ansicht von einer Seite her abbilden, es ist im Grunde genommen alles dasselbe, sind die Dinge sehr nahe miteinander verwandt. Die zeichnerischen Methoden und die Bildeffekte sind so oder so sehr ähnlicher Art. Drum Kartograf, zeichne, zeichne und zeichne. Nun endlich ein letztes Bild. Mit diesem Aquarell sind wir aus dem Hochgebirge zurückgekehrt an den schönen Zürichsee. Dorthin, wo ich seit Jahrzehnten mein Wigwam und mein kartografisches Atelier aufgeschlagen habe. Es ist Winterszeit, wenigstens im Bilde. Mit meinem besten Dank für Ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, und mit diesem ganz und gar unkartografischen Bilde möchte ich meine ganz und gar unwissenschaftliche Plauderei über Landkarten und Landschaftsbilder schließen.